Weißt du, was ich früher richtig geil fand im Stall? Im Reitstall, also im Schrank, im Bundeswehrspind, hatte man ja so.
Hat man heute teilweise auch noch.
Da gab es immer eine Packung Prinzenrolle. Fand ich unabhängig vom Stall nie lecker, genau wie Mohrrüben. Habe ich immer richtig reingestopft nach dem Reiten. Und weißt du, was ich auch gefressen habe? Die Leckerlis, die so diese kleinen viereckigen Teile, die angeblich ja auch essbar seien, die habe ich auch gerne gegessen. Diese Pferdeleckerlis, diese, die glaube ich nur aus Hafer bestehen. Weißt du, welche ich meine?
Der Blick! Ich habe gerade überlegt, hat es geschadet oder nicht? Ich glaube, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.
Ich kann das aber nachvollziehen, weil Snacks im Stall einfach geiler reinknallen als zu Hause, weil du bist dann vor allem auch nach dem Reiten so geil auf irgendwas Zuckriges. Egal, wie viel du vorher gefressen hast, ne? Egal. Du hast dir jetzt einfach verdient nach dem Reiten. Und dann, wenn irgendwas richtig Geiles im Schrank ist, ich kenne das von Merci. Ich finde Merci gar nicht geil. Ich finde das keine geile Schokolade. Aber wenn du eine bekommen hast, weil du jemanden ein Shampoo geliehen hast oder beim Scheren geholfen hast oder, ist ja, da ist die einzige richtige Lösung natürlich eine Packung Merci, das ist klar. Und du machst den Schrank auf und denkst dir, oh mein Gott, ich habe noch eine Packung Merci, das ist doch geil, oder?
Weißt du, was gerade so witzig war? Ich hatte die ganze Zeit, als du Merci gesagt hast, Mon Cherie im Kopf. Diese fiesen Dinger mit dem Schnaps, mit dem Kirschwasserschnaps drin. Und ich dachte gerade so, geil, Christine erstmal so vorm Reiten direkt schon mal eine halbe Packung Merci fressen, dann läuft's richtig gut.
Erstmal Shots. Wobei ich sagen muss, dass mir auch so ein kleiner Sekt am Stall manchmal besser schmeckt als sonst wo. Kennst du das? Es gibt ja auch Leute, die feiern alles. Wir haben die bei 9,0 damals die Prosecco Petra getauft.
Voll.
Das sind die, die zu jeder Gelegenheit den Prosecco rausholen. Also es hat jemand Geburtstag, Prosecco. Es hat jemand auf dem Turnier gut abgeschnitten, Prosecco.
Ich. Ah nee, hab ich ja nie. Trotzdem Prosecco, ja.
Weihnachtsfeier, sowieso Prosecco und Glühwein. Der Mond steht im Eichhörnchen, Prosecco. Weißt du, egal was kommt, es gibt immer ein Prosecco. Auch wenn es schlecht läuft, erstmal ein Prosecco.
Und jetzt sage ich euch mal den Ultra-Hack für den Winter.
Oh.
Wenn es kein Prosecco gibt und euch ein bisschen kalt ist, dann nehmt ihr den Wasserkocher, womit ihr ständig euer Mash aufbereitet.
Und haut da den Glühwein rein.
Ja.
Ja.
Glühwein in den Wasserkocher und was auch sehr gut geht, wenn du im Stall Frühstück anbietest, kannst du auch Eier im Wasserkocher kochen.
Das ist ein bisschen eklig. Ach so, nee, du meinst die Eier noch in der Schale.
Ja, keine Rühreier.
Ja, okay, gut. Ich dachte mir gerade, du machst das so, ich weiß nicht, ich habe mir so gerade so eine Eistichsuppe vorgestellt im Wasserkocher. Aber Glühwein haben wir auch schon im Wasserkocher warm gemacht auf dem Turnier und der Kick kommt daraus, dass er ja nicht kochen darf, aber du willst ihn heiß. Das heißt, du weißt nicht so richtig, wann machst du aus, dann machst du ab und zu den Deckel wieder auf, dann entweicht die Wärme. Es ist einfach, es ist eine Kunst auch.
Das ist so witzig, was man sich im Reitstall angewöhnt. Und das ist aber auf der ganzen Welt anscheinend, weil du bist ja mittlerweile in Amerika, irgendwie diese gleichen Gesetze für Stallfressen und Trinken gibt.
Vielleicht verhaften die mich auch, wenn die sehen, dass ich Alkohol im Wasserkocher warm mache da. Wobei ich andere weltweit gültige Gesetze festgestellt habe in den USA, was Pferde angeht.
Okay.
Das Gras schmeckt auf der anderen Seite des Zauns immer besser.
Ja.
Egal, ob man jetzt auf die 23 Hektar Wiese guckt oder auf die 5 Hektar Wiese auf der Serie jetzt steht, du findest immer irgendjemanden, der versucht, durch einen Zaun auf der anderen Seite Gras zu fressen. Egal, wie viel Gras auf der eigenen Koppel ist. Es ist so irre. Woran liegt das?
Du, keine Ahnung. Das ist einfach so ein tief verankerter Futterneid.
Ach so, dass du meinst, meine Wiese fresse ich leer, wenn ich Zeit habe. Ich schaue erstmal, dass ich das abgrase, wo die anderen potenziell auch hin könnten.
Ja. Aber wie geht's deinem Pferd auf der, in Anführungsstrichen, neuen Wiese?
Sehr gut. Ich bin richtig, richtig glücklich, weil sie richtig, richtig glücklich ist. Sie hat sich da so schnell eingelebt, wirklich. Es hatte ich ja schon berichtet, dass das alles sehr, sehr schnell ging und ich das Gefühl hatte, sie kam sehr schnell zur Ruhe. Mittlerweile ist sie Friends mit den anderen. Also es sind ja insgesamt 6 Stuten und die einen mögen sich mehr, die anderen mögen sich weniger, wie in jeder Herde. Aber ich glaube, sie ist da jetzt schon gut angekommen. Natürlich dauert es länger als ein paar Wochen, bis ein Pferd voll in der Herde drin ist. Das kann ja bis zu einem halben Jahr dauern. Aber im Vergleich zu dieser anderen Herde liegen da jetzt halt schon Welten dazwischen. Das ist wirklich gigantisch. sie kommt richtig gut jetzt zur Ruhe, weil sie ihren Schlafplatz hatte. Was wir machen mussten, hatte ich gar nicht auf dem Zettel und das hat Gott sei Dank der Stall veranlasst. Wir hatten jetzt einen sogenannten Switch und zwar von Night Turnout to Day Turnout. Und Turnout ist die Zeit, in der die Pferde outgeturnt werden, rausgebracht werden. Und das ist halt die Koppelzeit, ne? Und die hatten wir im Sommer von 15 Uhr nachmittags bis morgens um 7, 8, je nachdem, weil die halt reingeholt wurden. Und das macht man ja auch in Deutschland teilweise, weil die Viecher nachts teilweise einfach erträglicher sind, je nachdem, in welcher Region du bist. Und es ist für die Pferde angenehmer, weil sie haben nicht die große Nachmittagshitze. Mhm. Natürlich, wenn die um 15 Uhr rausgehen, schon noch so ein bisschen, aber hauptsächlich sind sie nachts draußen.
Ja.
Und dann kommen sie morgens rein, können tagsüber schlafen und dann gehen sie nachmittags halt einfach wieder raus. Dann kann man die auch arbeiten, wenn sie drin sind und so weiter und so fort. Und jetzt wurde geswitcht, weil wir haben jetzt mittlerweile tagsüber richtig tolle Temperaturen. Gestern hatten wir 26 Grad mal wieder und es ist November. Heute, wo wir aufnehmen, ist der 8. November und wir hatten noch 26 Grad. Aber nachts wird es jetzt bei uns schon richtig kalt, schon im November. Da hat es bis an die 0 Grad.
Oh.
Und das ist natürlich dann schon so, dass es jetzt tagsüber angenehmer ist. Und im Winter, wenn es wirklich kalt ist, wird es nachts wohl auch richtig eklig, weil wir so eisige Winde haben hier. Und das mögen die Pferde nicht so gerne. Deswegen gehen die stattdessen einfach tagsüber raus. Die gehen jetzt raus vor 6 Uhr morgens schon und kommen ungefähr so um 16 Uhr rein, wenn es dann jetzt nach der Zeitumstellung auch wieder dunkel wird.
Ich habe nochmal eine Frage. Das ist so, dass die auch Winterweide haben?
Ja, die haben das ganze Jahr über die gleiche Weide. Das ist so geil. Das macht so viel Spaß.
Ey, das ist natürlich ein unheimlicher Luxus für die Pferde und auch für dich.
Ja.
Den es hier ja wirklich kaum gibt, leider Gottes, weil die Flächen nicht da sind, weil die Bewirtschaftung das nicht hergibt und so weiter. Also es ist ja, Winterweide ist ja wirklich relativ selten. Und das finde ich halt echt so, so, so schön, dass sie das haben kann.
Und vor allem halt auch in der gleichen Gruppe. Das Einzige, was halt jetzt passiert ist, ist dieser Switch. Der ist für die Pferde im Endeffekt wie so eine Zeitumstellung. Die müssen sich dann auch erstmal kurz dran gewöhnen.
Süß.
Die hatten mir dann schon am Stall gesagt, das ist dann so ein, zwei Tage hängen die richtig in den Seilen, weil die gar nicht wissen, warum die nicht zu ihren geregelten Zeiten halt rausgehen.
Oh.
Und dann haben die halt auch fast wie ein Jetlag. Und genau so war es dann auch. Aber bei Ceri war es nach 24 Stunden schon wieder in Ordnung. Also alles okay. Das Einzige, was jetzt nochmal ein bisschen doof war, ist, dass Ceri nochmal Box wechseln musste, weil nicht alle Pferde den gleichen Zeitplan haben. Also der Wallach, der neben Ceri stand und die waren nur zu zweit, der geht das ganze Jahr nachts über raus, weil diese eine Rentnerherde immer den gleichen Zeitplan behält. Ceri wäre aber tagsüber rausgegangen und dann wäre die nachts alleine gewesen. Und das geht natürlich nicht.
Ach so.
Zumindest nicht mit Ceri. Aber es gibt in ihrer Herde eine Stute, der das anscheinend scheißegal ist. Das ist diese Stute in der Herde, die auch mit niemandem was zu tun haben will. Die möchte einfach immer allein sein und der ist das völlig egal, ob sie alleine steht nachts oder nicht. Die hat natürlich Blick auf die Wallachherde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ceri nicht gereicht hätte. Die braucht jemanden neben sich, ist auch ganz selbstverständlich. Diese andere Stute aber anscheinend nicht. Und dann haben die im Stall gesagt, wisst ihr was, bevor Ceri da irgendwie durchdreht, bekommt ihr eine andere Box. Ich wurde auch gar nicht gefragt, das wurde einfach gemacht und ich bin auch froh drum.
Hättest du es entscheiden müssen, wäre es wieder so, ah!
Nee, ich hätte mich dafür entscheiden müssen, weil Ceri bleibt nicht nachts alleine stehen. Warum auch, ne? Da wäre mir das Verletzungsrisiko, das Stressrisiko alles zu hoch gewesen. Hätte man das vorher bedacht, wäre es natürlich cool gewesen, hätte sie gleich in diese Box gekonnt, aber ey, ich habe euch das erzählt, ich war froh, dass wir überhaupt eine bekommen haben. Und das Coole ist, sie hat quasi ein Upgrade bekommen, Lisa, weil die Box ist mindestens ein Drittel größer.
Geil.
Also ich würde sogar sagen, um die Hälfte nochmal größer. Und die Box davor fand ich persönlich ein Ticken zu klein. Also sie konnte sich da ablegen, aber jetzt kann sie sich wirklich hinlegen, alle Viere ausstrecken, so wie es auch eigentlich sein soll.
Das ist so schön.
Ich meine, das hätte sie in der anderen Box auch machen können, ne? Aber du weißt, was ich meine. Die war einfach so ein Ticken zu klein und jetzt hat sie wirklich eine große Box mit Blick auf ihre Weide, mit einer Stute neben sich, mit der sie auch rausgeht, also aus ihrer Herde. Und ja, es war nochmal eine Umstellung und ich hatte auch wirklich kurz Schiss, weil ich meinte, oh nein, nicht schon wieder eine Umstellung. Nicht, dass ich es irgendwie hätte ändern können, aber es war dann halt einfach so und es hat gut funktioniert. Also all good.
Ey, und weißt du was, beim Thema Boxengröße, es ist mir neulich schon eingefallen, aber ich wollte es jetzt euch auch mal erzählen. Ich komme ja noch aus einer Zeit, ich werde ja 39 kommendes Jahr. Da wurden Pferde ja auch ganz normal in Boxen gehalten. Da gab es keine Paddocks. Also ich weiß noch, dass mein Pony, also es war Reitstall unabhängig, aber ich erinnere, dass mein Pony ganz viel in der Box war. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es da so Heckmeck in Anführungsstrichen gab mit wann kommt welches Pferd, wie lange raus und so weiter. Das war völlig normal. Und die Boxen hatten auch keine Außenfenster, die hatten keine im Paddock und die waren alle standardmäßig 3x3 Meter groß.
Ja, und du musst doch mal überlegen, wie kurz Ständerhaltung für Pferde im Endeffekt erst her ist.
Ja, das gab es, glaube ich, gerade noch, als ich angefangen habe zu reiten, auch noch, dass Schulpferde in Ständern gehalten wurden.
Richtig, richtig gruselig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, was bei uns halt sehr verbreitet war, was ja heute immer noch an manchen Stellen Thema ist, ist, dass die Pferde quasi im Winter nicht rauskommen. Also die haben vielleicht eine schöne Sommerweide und dann sind die aber den ganzen Winter über drin, was ich total crazy finde.
Ich finde es auch so krass. Ich hatte mir hier mal einen Stall angeguckt mit unglaublich tollen riesigen Weiden, also ungefähr so groß wie bei euch, die Weiden. Und die haben auch alle Paddockboxen. Und dann meinte ich so, ja, und wie ist das mit dem Winter? Und meinte er, ja, es gibt hier die Möglichkeit, die auf hier so einem Platz, also es war, glaube ich, so eine Art Trainingsplatz, dann, also da muss man sich mit den anderen absprechen, die dann mal eine halbe Stunde bis Stunde darauf zu stellen. Ich so, hä? Und ich so, ja, aber wo gehen die denn raus? Er so, ja, nee, das geht nicht, weil wir haben hier so eine, was weiß ich, die haben irgendwie so eine Besonderheit, dass die Bio-Heu herstellen dürfen auf Teilen ihrer Wiesen und wenn du die Acker biomäßig beackerst, dann dürfen die darf die Grasnarbe nicht kaputt gehen, was weiß ich. Ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall hatten die einfach nichts freigelassen für Winterpaddocks oder Winterweiden. Und dann meinte ich glaube, ich habe sogar sowas Freches gesagt wie, aber das ist eigentlich tierschutzrelevant. Also
ist es auch.
Pferde müssen im Winter sich frei bewegen dürfen, meinte er. Ja, aber dafür sind dann die Besitzer zuständig. Und dann dachte ich so,
hä?
Aber wie willst du es denn machen, wenn da kein Platz ist? Ja, es war richtig absurd.
Vor allem, wenn die so viel Platz am Stall haben, wie kann man da nichts abteilen für Winterpaddocks?
Aus wirtschaftlichen Gründen?
Verstehe ich nicht.
Muss ja sein.
Und vor allem, ganz ehrlich, Winterpaddocks an sich sind ja schon Witz. Das sind in der Regel vergrößerte Boxen.
Ja, es ist auch so. Ich finde immer noch, weißt du, lieber auf einen etwas kleineren Winterpaddock, aber die Möglichkeit haben zum sozialen Austausch und Kraulen und so weiter als, ja, gar nicht. Ich meine, ist ja logisch, lieber das als das.
Natürlich. Und wir wissen ja auch, dass viele Ställe gerne mehr Platz hätten. Also ich habe das auch schon mitbekommen, dass zum Beispiel an einem Stall vehement versucht wird und ganz verzweifelt versucht wird, noch Acker dazu zu pachten für weitere Weiden oder weitere Paddocks und so weiter und so fort. Und es wird einfach nichts frei oder nichts abgegeben.
Mm, ja.
Dann, was ich auch schon hatte, ist, das fand ich auch total absurd, als ich das letzte Mal in Deutschland umgestallt hatte, die hatten auch riesige Weiden, riesen groß und die meinten, ja, die Pferde können das ganze Jahr drauf, nur das Problem ist, nicht wenn es nass ist. Und das Ding ist, zwischen nass und nass machen ja Ställe so ein bisschen Unterschied.
Mm.
Die einen stellen noch ein bisschen drauf, wenn es regnet, die anderen stellen beim leichtesten Nebel quasi nicht mehr raus. Und dann meinte ich, naja, aber warum ist das so, dass die Pferde nicht raus dürfen, wenn es nass ist, wenn man so viel Platz hat? Weil wenn die so viel Platz haben, dann machen die ja die Wiesen in der Regel nicht kaputt. Und da ging es um den Lehmgehalt in den Wiesen. Und ich war tatsächlich an einem nassen Tag da und mich hat's direkt aufs Maul gelegt beim Stall anschauen, weil das so rutschig da wurde. Und dann meinte ich aber auch, naja, habt ihr dann befestigte Paddocks? Und dann meinte die so, nee, die haben ja Paddocks an den Boxen dran, wo ich mir dachte, hä?
Und dann so, ja, aber das sind ja nur so 2-3 Monate, wo ich dachte, Alter, das sind einfach 3-4 Monate, wo die einfach nicht raus können, hä?
Und das stimmt auch nicht. Also die kalte Jahreszeit fängt ja teilweise schon im Oktober an, beziehungsweise die nasse Jahreszeit. Und wenn du Pech hast, geht das bis April. Das sind nicht 2-3 Monate.
Ja. Ey, und genau das Thema hatte ich dann irgendwie, also war irgendwie neulich mir nochmal so präsent, ne, dass es halt wirklich lange Zeit für mich völlig normal war, dass Pferde auf 3x3 Metern gehalten werden. Ich meine, das sind ja ursprünglich mal Steppentiere gewesen. Natürlich sind es jetzt keine mehr und das ist alles, das heutige Pferd ist nicht mehr das Pferd von früher, aber wir sind uns ja alle einig, dass ein Pferd einfach, um artgerecht zu leben, Bewegung, also Kumpels irgendwie und ausreichend fressen so haben muss. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und dann habe ich irgendwie bei Instagram was gepostet und habe nochmal, also weil ich so schön finde, dass es mit meiner Stute jetzt klappt, ne, dass die im Offenstall angekommen ist,
ja.
Was mir gar nicht klar war. Ich hatte ursprünglich für sie auch eine Box mit Paddock reserviert. Natürlich können die da auch noch zusätzlich auch eben in Gruppen raus, im Winter auch und im Sommer sowieso auf riesengroße Weiden. Aber war jetzt super froh, dass das eben doch gut klappt, weil es ja wirklich, und das sagen ja immer wieder ganz viele als Gegenargument für eine, finde ich, artgerechteste Haltung im Offenstall. Es gibt Pferde, die sich aber nicht dafür eignen. Und das stimmt ja auch. Also es gibt ja Pferde, die haben Stress im Offenstall, das geht einfach nicht. Aber dann denke ich immer, also das ist jetzt einfach nur meine naive Einstellung, da muss irgendwann mal auch was schiefgelaufen sein, weil eigentlich wächst ein Pferd ja im Herdenverbund auf, wenn du es richtig machst, als Fohlen schon, mit anderen Fohlen, allen anderen Müttern, anderen Fohlen, dann mit Absetzern. Und eigentlich sollte es ja dann so artgerecht gehalten werden, dass ein Pferd sich irgendwo seinen Platz in der Gruppe findet, ne?
Nee, das sehe ich anders.
Ehrlich?
Also, naja, es kommt ja extrem auf die Gruppe an. Guck mal Ceri an. Die ist jetzt in dieser Gruppe super happy und ich finde, nicht jedes Pferd ist auf dem Stall geeignet ist eine schwierige Aussage. Ich finde, nicht jeder auf dem Stall passt zu jedem Pferd. Das ist doch eher so. Also ja, wenn das Management stimmt und die Gegebenheiten, also ausreichend trockene Schlafplätze, ausreichend Platz zum Ausweichen, die richtige Gruppenkonstellation, dann findet man, glaube ich, für jedes Pferd den passenden Offenstall. Aber nicht jedes Pferd kann halt in jeden. Das glaube ich.
Ja, absolut. Stimmt. Clini war ja auch in der einen Gruppe, war es ja ganz furchtbar, aber eben weil genau das nicht da war. Nicht genügend Platz, nicht genügend Ausweichmöglichkeiten und eben viel zu starke, stark strukturierte Gruppe, also viel zu viele Alphas. In der anderen Gruppe ging es mir sehr gut, bis er dann echt leider ja gestorben ist, anderes Thema. Auf jeden Fall fand ich das so krass und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich habe einfach nur gesagt, mir tun die Pferde leid, die auch heute immer noch einfach so viel Zeit in der Box verbringen müssen, 22 Stunden oder mehr. Du, und natürlich kriegst du da viel Zuspruch, weil ich glaube, die meisten möchten eigentlich schon, dass Pferde möglichst viel frei sich bewegen können, auch gerne in Gruppen Fellkraulen machen können und so weiter. Aber ich habe so ein paar Nachrichten bekommen, die waren sehr, sehr, sehr verletzt. Also so wirklich nach dem Motto, ich bin's leid, immer mit dem Finger auf andere. Und das war ja gar nicht meine Intention. Also ich weiß, dass es so rüberkommt. Aber ich dachte so, okay, wie schwer ist es eigentlich, auf ein Thema aufmerksam zu machen, ohne die Gesellschaft zu spalten, ohne Leute abzuhängen und eben gerade nicht überheblich zu sein?
Aber ganz ehrlich, es kann doch keiner heutzutage mehr das verteidigen, dass Pferde 22 Stunden oder länger in der Box stehen. Das gibt's doch gar nicht.
Nee, das waren dann einfach Menschen, die ihre Pferde in der Box halten, wo die aber wohl auch tagsüber rausgehen. Und meinte ich, ihr versteht meinen Punkt ja auch gar nicht.
Eben, das hast du ja gar nicht gesagt.
Ich habe ja nie gesagt, ein Pferd soll nicht in die Box. Ich finde es zum Beispiel bei Ciri jetzt auch perfekt für sie. Und ich bin mir auch sicher, dass Muni vielleicht sogar auch eine Zeit lang auch eher die Hälfte der Zeit in einer Box verbringen wird. Also jetzt wahrscheinlich sogar die volle Zeit, weil er sich verletzt hat. Das können wir gleich gerne noch besprechen. Aber ich kann mir das vorstellen, also ich wünsche mir für ihn auf jeden Fall ein Offenstallleben, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine lange Übergangszeit geben muss und ich finde das völlig in Ordnung, solange es so geil gemanagt ist, wie zum Beispiel in deinem Stall, dass man sich Gedanken macht, sagt, warum kommen die dann nachts raus, warum kommen die tagsüber raus, der Turnout ist ja auch irgendwie 12 Stunden bei euch und ich würde sogar sagen, ey, wenn ich in einem Ballungsgebiet wohne, wo es einfach sauschwer ist, ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung und ich überhaupt nicht weiß, wie ich es unter einen Hut kriegen soll, dann wäre ich auch sogar bereit zu sagen, boah, ich würde vielleicht am Ende mein Pferd auch in den Stall stellen, wo es nur 4 Stunden rauskommt. Das wäre so für mich das Minimum. Ich finde, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich immer sagen, 6 Stunden ist das Minimum oder halt eben noch länger. Aber das wurde mir richtig verdreht, also dass ich quasi auch mit einem 6 Stunden Auslauf absolut nicht d'accord gehen würde. Und das fand ich ganz interessant, einfach nur, wie schnell sich da Leute so krass auf den Schlips getreten fühlen bei einer Sache, die so klar ist, ne?
Aber ich kann das irgendwie verstehen, dass man sich auf den Schlips getreten fühlt, weil das Ding ist, ich kenne das von mir, dass ich meinem Pferd auch schon so lange das bieten wollte, was sie jetzt hat.
Mhm.
Und ich konnte das zwischenzeitlich nicht.
Ja.
Und habe mich jeden Tag schlecht gefühlt, obwohl sie super gemanagt war, obwohl sie super geritten wurde. Aber es war halt nicht dieses, okay, ich stehe im Idealfall wie im Sommer 16 Stunden am Tag mit Freunden auf 5 Hektar, weil wo hast du diese Riesenweiden? Vor allem, wenn du deinem Pferd halt auch reiten willst, ne? Ich kann das schon verstehen, weil man ist halt so ein bisschen zerrissen. Deswegen finde ich es aber auch gut, diese Diskussion immer wieder anzustacheln, weil ich denke mir so, wenn wir das nie diskutieren würden, wenn wir das nie in den Raum stellen würden, dann würde man sich ja auch nie hinterfragen. Wenn das einfach schon immer so gewesen wäre, also bei uns war es zum Glück cool, unsere Ponys konnten auch im Winter immer raus, die hatten immer Paddocks, die konnten den ganzen Tag draußen stehen und so, aber auch nicht auf hektargroßen Wiesen. Und wenn wir das nicht immer wieder besprechen, dann ändert sich ja auch nichts im Mindset. Also dann wäre es für mich vielleicht auch ganz normal, dass die Pferde halt bis heute nur kleine Paddocks haben und mal 3 Monate im Sommer, wenn es schön ist, okay, große Weiden. Und dann im Zweifelsfall auch noch allein, weil nicht, dass die sich gegenseitig was tun oder sich verletzen. Und im Gelände auch nur Schritt, weil nicht, dass irgendwo ein Loch ist. Weißt du, das sind so Sachen, die hat man halt irgendwann mal gelernt. Und wenn man das nicht hinterfragt, dann bleibt das ja für immer so. Deswegen, ich verstehe, dass die Leute sich getriggert fühlen, aber im Zweifelsfall ist das, weil man selber weiß, dass man was falsch macht.
Das Ding ist, ich kenne ja sogar auch die Perspektive, dass man eigentlich von der bestmöglichen Haltung kommt, aus irgendwelchen Gründen Abstriche machen musste und es sich dann schönredet. Ich habe mein Pferd Clini, also das ist mein Pferd, den habe ich bekommen, da war ich 18, der ist leider vor 3 Jahren verstorben, also den hatte ich 17 Jahre. Den hatte ich in Schleswig-Holstein, in Kiel immer so artgerecht wie möglich stehen, also die waren im Sommer immer 24/7 draußen, also danach habe ich auch natürlich die Stelle ausgesucht und im Winter waren das auch mehrere Stunden Gruppe Paddock und ich weiß noch, dass die Stallbesitzerin, die war so ein bisschen Psycho, die hat immer gesagt, wir dürfen die Pferde nur maximal 4 Stunden auf dem Paddock lassen, weil sie da keine Heuraufe hinbringen wollte. Es war aber wirklich ein riesen Paddock, ne? Also so wirklich so groß, wie andere Leute nicht mal Weiden haben. Riesen Ding.
Geil.
Und ich weiß noch, dass ich ganz oft dachte, scheiß drauf, ich sneake 6 Stunden für mein Pferd raus und dann hat er halt 6 Stunden eine Fresspause. Weil es mir viel wichtiger war, dass der lange rauskommt. Also so war mein Mindset und der hatte auch eine große Paddockbox und den Rest der Zeit auch die ganze, also durchgehend heute zur Verfügung. Dann musste ich von heute auf morgen quasi mit meinem Pferd nach Köln, ich hatte eine Trennung und brauchte sehr schnell einen guten Platz, wo er richtig gut gemanagt wird, so dass ich sagen konnte, ich kann auch mal 3 Wochen nicht hinfahren, weil ich da meine kompletten, ja, mein Leben umgekrempelt habe. Und habe dann gesagt, okay, komm, übergangsweise geht das irgendwie klar. Der hat hier eine Paddockbox, der kriegt Beritt, der kriegt gutes Futter und die kommen 2 Stunden am Tag raus, hieß es damals noch. Sommer wie Winter. Und dann dachte ich so, ja komm, das machst ein halbes Jahr und dann suchst du dir einen schönen Stall, wo das halt anders läuft.
Wahnsinn.
Bin umgezogen und dann hat mein Pferd total einen Immunsystemzusammenbruch gehabt. Also der hat das überhaupt nicht verkraftet, den Umzug. Und dann sagte damals mein Tierarzt, lass den jetzt mal wirklich 1 Jahr in Ruhe, mach keinen Umzug, der muss sich wirklich erholen. Und dachte ich noch so, scheiße, 1 Jahr, wie soll ich das denn machen? Du, und dieses Jahr hat in mir auf einmal bewirkt, also ich habe mich da natürlich super wohl gefühlt, geile Reitlehrer, super Trainingsbedingungen, richtig schön. Ich habe es auch noch hingekriegt, ihn oftmals, also er kam dann vormittags 1 bis 2 Stunden raus, kam zusätzlich in die Führanlage, dann gab es die Futterzeiten, dann wurde er geritten oder ich hatte Unterricht und dann habe ich nachmittags oft in Eigenregie auch nochmal 1-2 Stunden rausgestellt. Und dann habe ich mir das auch total geil so hinargumentiert, ne? Dass ich meinte, ja, wann soll er denn noch mehr raus?
Ja, ist krass, ja.
Ja, und dann war ich total sicher, hä, mehr geht doch gar nicht. Also bei seinem geregelten Tagesablauf, also der muss ja zwischendurch auch mal dösen und in seiner Box sein. Und zum Glück hat es sich, auch durch meinen Podcast damals dann wiederum mit Mira, und wir hatten auch oft das Thema, habe ich irgendwann wieder geschnallt, was rede ich hier eigentlich? Was rede ich mir eigentlich selber ein? Natürlich muss das Pferd, so viel es geht, raus. Und dann sind wir da weg. Und das hat natürlich bei mir zur totalen Einbuße, was Training anging, geführt. Aber ja, war dann besser gedacht für mein Pferd. Der hat es ja dann leider nicht überlebt. Der ist ja ganz kurz darauf verunfallt. Aber das fand ich, also deswegen, ich weiß ganz genau, wie man sich das selber hinredet und wie es für einen selber Sinn macht. Und auch aus einer Not geboren. Also ich kenne das, die scheiß Schwierigkeiten, anständigen Stall zu finden, wo alles passt, weil das hast du fast nie, plus Erreichbarkeit, plus Bezahlbarkeit.
Ja, und das Ding ist halt, wie gesagt, auch, ich glaube, die meisten Ställe, wenn sie könnten, würden im Idealfall mehr Platz bieten, wenn sie mehr Platz hätten. Das ist ja auch einfach so, dass die Infrastruktur in Deutschland einfach eine ganz andere ist als zum Beispiel hier. Also
ja,
ich muss auch sagen, ich habe ja verschiedene Ställe angeguckt und so riesen Weiden wie hier und so große Ausreittrails und diese riesen Halle und so, das ist kein Standard. Aber generell, wenn du so den Durchschnitt ansiehst, sind hier die Weiden viel, 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 viel größer und die Pferde stehen mehr in Gruppen auf großen Wiesen. Also die Haltungsform ist einfach anders gelagert als zu Hause, weil wir einfach andere Ausgangsbedingungen hier in den USA haben als in Deutschland.
Dafür meine ich aber, hast du auch schon mal gesagt, dass trotzdem die Einstellung zum Pferd auch trotzdem schwieriger ist teilweise, ne?
Ich glaube, das kommt drauf an. Also am Anfang, als ich angekommen bin und die Quarantäne überhaupt nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich das Gefühl so, hä, wo bin ich denn hier gelandet? In den 90ern ist ja gefühlt so, als hätten wir noch nichts zum Thema Pferdehaltung gelernt, nach dem Motto. Aber jetzt, wo ich an unserem Stall bin und sich so toll gekümmert wird und ich da halt dieses Feedback von den Leuten bekomme und bei uns am Stall steht wirklich das Pferdewohl vor allem anderen. Also ihr braucht ja nicht glauben, dass die andere Besitzerin von dem Pferd, das umgestellt wurde in die kleinere Box, dann nachts alleine begeistert war. Aber da hieß es so, ja, aber dein Pferd hat kein Problem damit, alleine zu sein. Das andere schon. Und es geht nicht um dich hier. Es geht hier darum, dass alle Pferde am Ende des Tages happy sind. Wir machen das jetzt. Da wurde gar nicht nachgefragt.
Hm.
Und also weißt du, das ist halt so, wo ich mir denke, ich wäre auch nicht happy an ihrer Stelle. Aber sie hat zum Beispiel eine super kleine Stute. Also die ist wirklich klein. Die hat da viel, 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 viel mehr Platz im Verhältnis gesehen. Aber ich kann, also weißt du, ich kann verstehen, dass man da irgendwie angefressen ist, aber das ist bei uns am Stall schon was anderes, ne? Obwohl das ganz anders ist als zu Hause, wo ich auch ja einen so super geilen Service hatte und das Pferd in so guten Händen war, ist es hier jetzt auch so, aber halt einfach anders. Und da habe ich jetzt gar nicht den Eindruck, dass die irgendwie hinten dran sind. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die sind schon ein paar Schritte voraus.
Ah, okay, ja, voll interessant.
Das kommt wahrscheinlich drauf an, wo du bist und wahrscheinlich werde ich da auch noch ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Aber am Ende des Tages kann ich ja gar keinen Überblick geben, weil dafür bin ich nicht lang genug hier, habe nicht genug Ställe gesehen und so weiter und so fort.
Aber es ist schon echt spannend und auch nochmal diese Thematik, was du ja auch schon mal erzählt hattest mit einfach ein anderer Kontinent, dass die Pferde das schon auch spüren oder dass zumindest der Organismus darauf reagiert. Ne? Das ist echt total interessant.
Aber weißt du, was auch hier total scheiße ist? Wenn das Pferd irgendwas hat.
Was hat es?
Das ist auf der ganzen Welt, fühlt sich das Kacke an. Nix, aber deins, deswegen kann ich mitfühlen. Wir wollen jetzt wissen, was los ist.
Ich habe heute überlegt, ob wir das machen wollen. Ich habe es mir selber gar nicht mehr angehört. Also, ob wir zum Einstieg in dieses Thema meine Sprachnachricht vorspielen wollen, die ich dir geschickt habe an dem Tag.
Ja, gerne. Wenn du möchtest, wenn du das teilen möchtest.
Ja, können wir gerne machen. Weil ich will es mir eigentlich selber nochmal anhören, weil es gab ein paar interessante Dinge, dazu komme ich später. Es hat nämlich ein komplettes Trauma an mir an einem Trauma gerührt, heißt es so?
Hallo, Entschuldigung. Oh Gott, ey. Ja, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs und jetzt hat eben Mathis angerufen, dass er mit Moni bei Kasselmann anhalten musste, weil er den ganzen LKW auseinandergenommen hat und sie schwer verletzt hat. Entschuldigung, also, nein, ich bin überhaupt nicht sauer, ist alles gut. Ich fand es auch super lieb, dass du gestern geantwortet hast. Ich war nur so spät erst zurück und bin eben erst aufgewacht. Oh Gott, ey, jetzt kommt jetzt ein Tierarzt. Der hat den Näht oder keine Ahnung was und ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Pferd machen soll. Hallo, mal kurz ein kleines Update. Ich fahre jetzt in die Klinik, weil wir da jetzt entscheiden müssen, ob der überhaupt noch operiert werden kann. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Natürlich, ja klar, wir versuchen jetzt alles, aber der hat sich wohl so tief verletzt in der Fessel. Ich melde mich später nochmal, aber... Das ist einfach richtig schlimm heute.
Das Ding ist, das waren jetzt zwei Nachrichten direkt hintereinander wegen der Zeitverschiebung und ihr müsst euch vorstellen, ich bin aufgewacht und denke mir, ah, Lisa hat zwei Voicemails geschickt, cool, höre ich direkt mal an, ich bin noch nicht mehr aufgestanden, ich lag noch im Bett und auf einmal bricht so eine ganze Welt zusammen, weil ich dachte, oh mein Gott.
Ey, mir kam gerade wieder so direkt die Tränen in die Augen, als ich mir das selber angehört habe, ich tat mir selber leid. Boah, diese Sorge... Ja, also im Großen und Ganzen habe ich es ja eigentlich schon erzählt, was passiert ist. Und jetzt im Nachhinein übrigens habe ich gehört, dass die Tierärztin, also netterweise durfte Mathis ja bei Kasselmann anhalten, auf deren Hof. Und da kam die Tierärztin hin und die hätte den, das haben sie mir jetzt erst erzählt.
Direkt eingeschläfert.
Ja, ja. Richtig krass. Und die haben aber gesagt, nee, die Kessel, die will das. Und dann haben sie ihn ja in die Klinik gebracht und auch da... war die Stimmung echt ernst. Und es ist auch ehrlich gesagt immer noch ernst. Heute ist Tag 10 Post-OP. Die Verletzung an so einem Gelenk ist sehr riskant, weil wenn ein Bein eröffnet ist bis zum Gelenk, dann können da Keime reinkommen, die zu Sekundärinfektionen jetzt noch führen können. Und wenn ein Gelenk infiziert ist, dann ist halt Feierabend, weil ohne Gelenk kann das Pferd nicht stehen. Also die Gefahr besteht tatsächlich immer noch. Dass das schief geht und um denen entgegenzuwirken, bleibt er halt noch länger in der Klinik. Das Problem ist, dass die Wundheilung nicht so geil läuft, weil krasserweise der Hautlappen, den sie annähen, nicht ganz, wie sagt man, heile geblieben ist.
Ja, nekrotisch geworden ist, oder?
Ja, der ist nekrotisch geworden und die Nähte weichen so ein bisschen auf. Da haben die auch Sekret immer mal dran. Das ist aber nicht infektiös. Das Krasse war, dass er aber direkt nach der ersten OP, also es gab nur eine OP, aber nach der OP, meinen die, der Leukozytenwert sei so hoch bei 100.000, dass das eigentlich eine sehr, sehr, sehr krasse Infektion ist und die so eine Stauantibiose machen direkt im Bein und es wahrscheinlich noch ein paar Mal punktieren müssen und gegebenenfalls nochmal operieren müssen, also dass das schon sehr ernst ist. Und beim ersten Punktieren nach ein oder zwei Tagen war der aber schon wieder viel besser drauf, der behandelnde Chirurg, und meinte so, ja, erstaunlich, die Leukozyten sind runter auf 5.000 und beim nächsten Mal punktieren waren die runter auf 2.000, also von 100.000. Und also das ist einfach so eine krasse Immunantwort, ne?
Crazy. Vor allem 100.000 klingt wie so ein ausgedachter Wert. Wenn wir so übertreiben, so ja, locker 100.000, denkst du dir so, was? Wie kann ein Wert überhaupt so hoch sein?
Ja. Ja, mir sagt das natürlich auch alles nichts. Ich weiß nur, dass wenn der Normalwert bei unter 5 ist,
ist in so einem Fall und der bei 100.000 ist, geht halt sau schnell, dass sich so, also der hat sich halt auf dem Transporter so fies verletzt und da immer so rumgerubbelt, ne? Also sein, oh, das muss dem auch so wehgetan haben, ganz schrecklich. Ja, also ich springe jetzt so ein bisschen hin und her. Die haben sich da alle mega gut drum gekümmert. Es waren echt tolle Leute dabei. Also Mathis, der einfach wahnsinnig ruhig ist mit allem. Fiona, eine ganz tolle Pferdetrainerin. Also wir wollten an dem Tag ein paar Mini-Shetties aus dem Tierheim abholen. Andere Geschichte. Und es war Antonia dabei, die ist Hypnotiseurin. Und die hat dann tatsächlich durch Fiona mein Pferd hypnotisiert, damit er ein bisschen runterkommt. Es scheint zu funktionieren. Auf jeden Fall hat er sich da sehr gut beruhigen lassen. Er wurde natürlich auch abgedröhnt.
Okay.
Aber naja, also und dann später Klinik und so weiter. Und jetzt ist er da seit 10 Tagen. Er ist auch voll weit weg, weil die waren ja gerade erst losgefahren. Also nach 20 Minuten auf Hänger ging das Drama los. Keine Ahnung warum, man weiß nicht, was es ausgelöst hat. Meine kleinen Minis standen noch mit auf dem Transporter, die sind erstmal zusammengerutscht. Also die standen über 3 Abteile verteilt. Links Muni, in der Mitte ein Mini und ganz rechts ein Mini. Und als sie Muni da runtergeholt haben, und Mathis meinte übrigens, oder nee, Antonia meinte das, die dachten, die machen die Klappe auf und der kommt mit gebrochenen Knochen darunter. Sind die Minis schon hinten zusammengerückt.
Oh, Horror. Richtiges Horrorszenario.
Du, das war alles voller Blut. Die mussten mit dem Hochdruckreiniger den ganzen LKW ausschrubben und so. Also richtig, richtig krass. Und jetzt kommt das Spannende, was ich eigentlich erzählen wollte zu mir und diesem Trauma. Ich habe euch das schon mal erzählt, ich weiß nicht wie ausführlich, dass ich ja mein Pferd beim Sterben gesehen habe.
Ja.
Mein Clini. Das habe ich, glaube ich, mal erzählt, ne, dass der quasi beim Führen weggerutscht ist und sich das Becken gebrochen haben muss und dann ja buchstäblich innerlich verblutet ist, bevor ein Tierarzt kommen konnte. Es kam auch keiner, weil das so weit draußen war, also ganz furchtbar. Und es hat ja 40 Minuten leider gedauert. Es war also ganz schrecklich.
Richtig Horror auch.
Und das hat, also das war für mich so furchtbar, furchtbar traumatisch. Ich weiß noch, dass ich ein paar Wochen später jemanden mit dem Fahrrad hab stürzen sehen und bin ich komplett ausgeflippt, also zusammengebrochen, richtig krass unter Tränen, weil
oh Gott,
das irgendwie das in mir wachgerüttelt hat. Ja, und ich habe das nie richtig bearbeitet. Ich habe meine Trauer, dass er gestorben ist, die habe ich gut verarbeitet, glaube ich. Das lebe ich auch sehr gut mit mir selber aus. Ich liege ganz oft im Bett, gucke mir Videos an, gucke mir Fotos an. Ich teile da auch viel nochmal von und heul mich so da rein. Das tut mir immer richtig gut, aber dieses Happening an sich, dass dein eigenes Pferd, ey, ich bin mit dem total fröhlich über den Parkplatz spaziert und habe noch Witze gemacht, dass ich den gleich in mein Auto, ich hatte einen Smart damals, dass ich den noch gleich in meinem Auto mit nach Hause nehme, haha, und rutscht aus und 45 Minuten später ist er tot. Und dieses nicht wahrhaben wollen.
Und vor allem diese Hilflosigkeit auch, ne? Also,
ja.
Was sollst du machen in dem Moment? Das ist ja was anderes, als wenn du ein Pferd einschläferst, weil dann, also ich musste das Mero damals auch einschläfern, weil er so eine ganz, ganz schlimme Kolik hatte über Wochen, an der er quasi am Ende des Tages eingegangen ist, nachdem er aber schon eine lange Krankheitsgeschichte eh sowieso hatte und davor dann nochmal eine schlimme Entzündungsherd mit einer hohlen Wand und so weiter und so fort. Aber trotzdem, irgendwie war die ganze Zeit für mich klar, es könnte gut sein, dass ich dieses Pferd morgen nicht mehr bei mir habe oder übermorgen oder keine Ahnung was. Und ich konnte trotzdem nichts machen und war hilflos. Aber ich habe entschieden, okay, jetzt reicht's, jetzt wird er eingeschläfert. Das ist was anderes als, alle sind gut drauf, er rutscht aus und auf einmal siehst du zu, wie das Pferd stirbt. Also wie absurd ist das? Du kommst ja völlig unvorbereitet in die Situation rein.
Ja, und also das war einfach richtig, richtig schrecklich von diesem, hä, was hat er denn? Wieso steht er nicht auf? Und dann noch versuchen, ihm zu helfen und bis zu dem, wieso hilft mir keiner? Also natürlich kamen da am Stall ganz viele tolle Leute und haben mir und ihm geholfen oder versucht zu helfen. Bis hin zu dem, okay, es kann uns keiner mehr helfen. Und den letzten Atemzug quasi mitzuerleben. Also, oh, ich muss aufhören, darüber zu reden. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich halt, also ich glaube, ich habe Mathis deutlich gemacht, dass der jetzt alles passieren muss und dass er auch eine OP-Versicherung hatte, was nicht ganz unerheblich ist für so eine Entscheidung, finde ich, weil ich meine, mein Pferd war erst vor 1,5 Jahren für 15.000 Euro in der Klinik plus nochmal 4 später nochmal in der Klinik oder 13.000 plus 4 irgendwie so. Und irgendwann sagt Mathis so, Lisa, der stirbt nicht und redet so weiter. Und ich dachte so, irgendwie ist es mir so hängen geblieben, dass er das so formuliert und so deutlich zu mir sagt. Und die Antonia, ne, die war ja die ganze Zeit dabei. Und die war gestern bei mir. Wir hatten hier eine andere Aktion gemacht. Das ist wieder ein anderes Thema für den nächsten Body Alarm. Und die hat zu mir gesagt, du, ich glaube, du hast ein komplett ungelöstes, unbearbeitetes Trauma. Sie so, ich habe dich erlebt. Ich habe dich durchs Telefon gehört. Und ich habe dich dann ja auch bei der Klinik erlebt. Du hast das mit deinem Pferd überhaupt nicht richtig verarbeitet. Und sie so, weißt du, was du die ganze Zeit geschrien hast durchs Telefon? Stirbt der, stirbt der. Und ich dachte so, hä?
Oh Gott.
Und ich weiß, dass ich das gerufen habe, als Clintissimo gestorben ist, ne? Oder bevor er gestorben ist. So, der stirbt doch nicht. Stirbt er jetzt, Markus? Stirbt er jetzt? Also Markus war der Stallbesitzer. Dass ich immer wieder die Frage gestellt habe.
Oh Gott.
Ja, und ich wusste das überhaupt nicht. Ich dachte, ich war ganz ruhig. Ich meine, wenn ich mir jetzt die Sprachnachricht an dich anhöre, so ruhig war ich nicht.
Aber verständlicherweise auch. Nur es ist total krass, dass du das dann im Außen quasi anders gemacht hast, als du es im Inneren wahrgenommen hast, obwohl du so aufgewühlt bist. Aber was machen wir denn da jetzt?
Du, wir warten jetzt ab und ich hoffe einfach, dass die ihn irgendwann mit weniger Risiko entlassen können, weil ich habe zwar eine OP-Versicherung, die hört genau ab heute auf zu zahlen. Also 10 Tage OP-Nachsorge ist mit drin. Und dann ist es halt, natürlich geht es mir um das Pferd und dass es ihm gut, dass er keine Schmerzen hat, dass er eine gute Genesung haben wird, aber auch, und das finde ich ist auch legitim, das an dieser Stelle zu sagen, das wird einfach wieder so einen riesen Batzen Kohle kosten. Ich habe jetzt schon mal innerlich mich damit arrangiert, dass ich wahrscheinlich noch 5.000 Euro drauf zahlen muss. Es geht ja auch um die Nachsorge zu Hause. Libius hat schon gesagt, er macht sonst sterile Wundverbände, was natürlich im Stall und beim Pferd nie steril geht.
Oh Mann, wie süß der ist.
Ja, richtig süß. Aber weißt du, ich hatte ja sowieso so viel Sorge um das Pferd. Ich bin mit ihm ja ganz doll in Sorge, schon seit langer Zeit. Und er ist ja auch zu mir zurückgekommen wegen seiner anderen Befunde innerlich. Und jetzt denke ich mir so, ausgerechnet jetzt etwas davon völlig losgelöst ist, von allem anderen, was er noch so hat, obendrauf das jetzt noch. Ich denke, Antonia meinte schon so, will der eigentlich leben? Will der leben oder ist er gerne krank?
Ich kann das so gut verstehen. Ja, und vor allem das Ding ist, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht vorher hatte. Und ich wollte das vorher nicht sagen, aber mich erinnert das so stark an Desmero. Natürlich hatte der ganz andere Dinge, aber ich hatte Desmero 12 Jahre. 12 Jahre hat er mich begleitet. Von diesen 12 Jahren lief er am Ende des Tages vielleicht 2 insgesamt hochgerechnet.
Oh Gott.
Weil er ständig irgendwas hatte. Ich kannte alle in der Klinik mit Namen, in 2 Kliniken. Die haben mich schon selber auch mit Namen begrüßt und das war auch wirklich so, dass der Tierarzt, also 2 Tierärzte zu mir gesagt hatten, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, es kann gar nicht sein, dass dieses Pferd so oft krank ist, wie es ist. Desmero wurde ja kolik operiert mit, glaube ich, 7 und da meinten die zu mir, also wenn das Pferd überhaupt 10 Jahre alt wird, ne, dann hat man viel gewonnen. Am Ende ist er 16 geworden, aber das Ding ist so, also man kann das gar nicht glauben und man hat halt immer wieder Hoffnung und dann passiert die nächste Scheiße und du bist irgendwann, gehst du so am Stock, weil du dir überhaupt nicht vorstellen sollst oder vorstellen kannst, die Vorstellungskraft reicht nicht dafür aus, dass das wirklich alles passiert und wirklich alles deinem Pferd passiert. Das ist ja auch irgendwie in Anführungszeichen unfair. Natürlich sucht sich das keiner aus und natürlich ist keiner dafür verantwortlich, wem was wie passiert, aber man kann das einfach nicht glauben und andere Pferde gehen durch die Welt und sehen den Tierarzt in ihrem Leben nur zum Impfen und vielleicht mal zum Zähnemachen.
Ja, Clini war ungefähr so. Und das ist ja auch das, ich habe das in der letzten Folge ja schon gesagt, ohne dass das passiert war, dass ich nach Clinis Tod das Gefühl hatte, alles, was ich anfasse, geht kaputt.
Ich kann es verstehen.
Und auch das hat sie mit aufgegriffen bei diesem Trauma-Thema. Also bei Mooney ist es so, dass ich auch wirklich denke, ab wann entscheidet man sich, jetzt reicht's? Und also ich meine, es ist ja jetzt auch, er ist ja jetzt aus der akuten Lebensgefahr heraus, es sei denn, es infiziert mich sich nochmal, weil der müsste eingeschläfert werden, wenn sich das nochmal infiziert.
Ich habe das ja auch gefragt, als ich dich angerufen hatte dann, weil du weißt ja dann nicht so richtig, wie ist gerade der Stand der Dinge. Ich bin ja 6 Stunden hinterher. Das heißt, ich habe erstmal abgecheckt, lebt das Pferd überhaupt noch? Und dann war aber halt auch eine Frage relativ schnell, was machst du? Also lässt du ihn einschläfern oder nicht? Weil, also ganz ehrlich, natürlich versucht man alles für sein Pferd, aber wenn die Tierärztin an diesen Stall kommt und sagt, sofort einschläfern, wenn es irgendwie geht, so nach dem Motto, dann ist es ja nicht so, dass das jetzt irgendwie abwegig wäre, zu sagen, okay, gut, dann erlöst man ihn, weil die Frage ist ja auch, wird er je wieder schmerzfrei sein? Das ist ja nicht so, dass du sagst, nee, wir operieren den jetzt und danach wird alles gut, sondern es kann ja sein, dass der einfach langfristig extreme Schäden hat.
Also genau, das Wichtigste für mich im Punkto Loyalität diesem Pferd gegenüber ist A, dass ich ihn so lange so gut versorgen werde, wie ich kann, wie er mich braucht, wie es sein muss und sein soll und dass er schmerzfrei sein muss. Das war für mich immer schon oberste Priorität. Ich würde niemals ein Pferd, nur um es am Leben zu lassen, irgendeiner Scheiße aussetzen oder ein nicht lebenswertes Leben leben lassen. Das war mit meinem Hund damals übrigens auch schon so. Vor Bertha hatte ich Carla, die haarige Karin, wurde sie auch genannt aus dem Tierschutz.
Oh nein!
Die hatte was mit dem Kleinhirn, was so Koordinationsstörungen verursacht hat und die ist immer mit ihrem Gesicht ins Essen gefallen, mit ihrem Gesicht ins Wasser gefallen. gefallen. Die konnte nicht mal, wenn sie wem hinterherrennen wollte, nicht mal auf ihren Beinen bleiben. Die ist immer gestürzt und wurde von anderen Hunden vergewaltigt, wenn man nicht aufgepasst hat, weil sie eben nicht in deren Augen lebensfähig war. Und die habe ich auch eingeschläfert. Natürlich hätte sie überleben können. Ich hätte diesen Hund, der hätte 15 Jahre alt werden können. Ich habe ihm gesagt, jetzt reicht's. Weißt du, also ein artgerechtes Leben muss möglich sein, auch für Muni. Die sagen, der belastet schon gut, dieses Bein. Das Problem ist aber, ehrlich gesagt, noch ein anderes Bein, nämlich hinten links. Das ist ungefähr so dick wie beim Elefanten.
Horror.
Und da weiß man auch noch nicht, wie es weitergeht. Weil da lässt er, also da bringt auch der Strumpf nichts mehr. Jetzt versuchen sie das noch mit einem Verband. Also er hat im Prinzip zwei Beine kaputt.
Toll.
Ehrlich gesagt, ja, wir schauen mal weiter. Eigentlich sollte er zu mir kommen mit, wir müssen ihn sowieso behandeln und er muss sowieso erstmal innerlich Magen-Darm alles gesund kriegen. Dann muss er irgendwie sowieso auf sein Leben klarkommen. Er ist ja eh ein bisschen überfordert. Und jetzt hat er einfach auch nur noch zwei von vier Beinen. Und ich denke mir auch so, okay.
Wie alt ist er?
Vier. Der war schon viermal in der Klinik. Das ist die vierte Klinik, die der kennenlernt.
Wie das Mero.
Scheiße.
Wie das Mero. Der wurde mit eins schon das erste Mal operiert.
Oh Gott.
Ich weiß nicht, warum manche Pferde so Pech haben. Toi, 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 war es nicht so schlimm wie jetzt bei Muni. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Aber das Ding ist, er ist vier Jahre alt. Der war schon viermal in der Klinik, hatte jetzt eine ganz, ganz schwere OP, ist noch nicht mal angeritten. Und du weißt überhaupt nicht, was mit dem Pferd danach ist. Klar, Reiten hat jetzt keine Prio, aber du musst dir überlegen, dass du den eigentlich als Reitpferd gekauft hast. Das finde ich so crazy.
Und ich finde es auch legitim zu sagen, ich sehne mich auch nach einem Reitpferd. Ich möchte ein Reitpferd. Also das ist wirklich gerade so ein Thema bei mir, dass ich denke, okay, mit Fritzi, toi, 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 geht's gerade gut. Aber die wurde auch mit eins übrigens schon das erste Mal operiert. Nee, die wurde mit ein paar Tagen schon das erste Mal operiert. Da ist das Darmpech nicht abgegangen. Dann wurde sie irgendwann nochmal am Bein operiert. Also die hat auch eine lange Geschichte hinter sich und war jetzt auch krank. Dass ich auch denke, scheiße, was mache ich denn eigentlich, wenn beide den Schein für immer einreichen. Wie? Also natürlich will ich, ne, das, was ich gesagt habe vorhin von Loyalität dem Pferd gegenüber, das dabei bleibe ich auch. Aber ich möchte ja auch, ich habe auch Bedürfnisse. Ich möchte auch reiten. So, das ist wirklich schwer.
Ich verstehe das.
Ja.
Du machst dir auch tatsächlich deine Psyche bis zu einem gewissen Grad kaputt. Ich war so entspannt früher mit den Pferden. Und es hat für mich aber ganz, ganz lang gedauert, nachdem das Mero gestorben ist, auch als ich Ceri schon hatte, obwohl die, toi, 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 ich klopfe hier auf Holz, obwohl die immer so fit war bis jetzt und auch wenn die mal irgendwo eine Macke hat, die zuckt nicht mit dem Auge, wenn hier mal was ist, wenn da was ist, die ist super zäh. Die ist mein Sechser im Lotto in so vielen Hinsichten, aber ich konnte da ewig nicht drauf vertrauen. Die hat einfach nur schief geguckt und ich war schon so, oh mein Gott, alle müssen sterben. Du bist irgendwann einfach so paranoid. Und das Ding ist, ganz oft habe ich dann den Satz gehört mit Desmero aufmunternderweise, der kann so froh sein, dass er zu dir gekommen ist. Und das stimmt auch, ne? Weil man tut alles für die Pferde.
Ja.
Aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, ich habe auch Bedürfnisse. Und das habe ich halt ganz lang so hinten angestellt. Weil du kannst in dem Moment eh nichts anderes machen. Also es ist halt jetzt einfach so, wie es ist. Aber ich kann das so gut nachfühlen, was das mit dir macht und wie schlimm das für deinen Kopf ist und für deinen Geldbeutel und für alles und dass das auch so lebensbestimmend ist, weil du kannst dich ja in vielen Momenten auch auf gar nichts anderes konzentrieren, weil du hast die ganze Zeit Sorgen. Irgendwann hast du auch Sorgen, dass du das finanziell überhaupt leisten kannst, beziehungsweise hatte ich einfach riesiges Glück, dass meine Eltern das gestemmt hatten. Dadurch hatte ich aber einfach immer ein schlechtes Gewissen, immer, immer, immer. Und das ist so, eigentlich sollte das Reiten und die Pferde sollten dein Ausgleich sein und dass das nicht immer so ist, das ist klar. Aber wenn du so Dauerpatienten hast, das ist einfach, oh Gott, es tut mir von ganzem Herzen leid für dich. Und ich will natürlich nicht, dass es am Ende des Tages der Kardashian-Kestel Gnadenhof ist, sondern dass du in einem Jahr von heute ausgesehen mit beiden Pferden glücklich über die Wiese galoppierst und sonst gar nichts.
Ich will euch noch eine ganz kleine Sache erzählen. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, weil das schaffen wir heute in dieser Folge nicht mehr. Aber es könnte eventuell sein, dass bei mir ein drittes Mini-Shetty eingezogen ist. Ich will das noch nicht an die große Glocke hängen. Also
du hast es bei Instagram gepostet.
Aber ich will es noch ausführlich hier erzählen. Was ich nur sagen wollte ist, das Gefühl, als sich gestern die ganze Stall, also er war schon da, also die drei waren zusammen und es hat gut geklappt.
Ja.
Ich hatte so ein, kennst du dieses, ich bin so glücklich Gefühl, als ich abends das Licht im Stall ausgemacht habe und hochgegangen bin zum Haus und auf der Hälfte zum Haus, das sind, ich glaube es sind 80 Meter, auf der Hälfte habe ich sofort gedacht, oh Gott, ey, scheiße. Und ich wette, wenn ich den jetzt zum Check-up zum Tierarzt bringe, dann finden die was. Und also es war sofort dieses, ich bin so glücklich, aber scheiße, irgendwas kommt jetzt bestimmt. Es wird, irgendwas wird sein.
Und auch das Kleinigkeiten, die dir, wenn du im normalen Zustand wärst, weil sonst außenrum nichts passiert ist, gar kein Thema sind, sind dann schlimm, weil das Fass ja schon die ganze Zeit überläuft. Und dann kommt noch was Kleines obendrauf und du denkst dir, ich kann aber nicht mehr.
Ja.
Deswegen, Lisa, wenn wir dir irgendwie helfen können, sag Bescheid. Wir können das nachvollziehen. Was können wir für dich tun?
Wir manifestieren jetzt. Wir haben jetzt Anfang November. Heute, wenn diese Folge rauskommt, ist der 15. November. Ich sage jetzt Folgendes. Am 17. Januar, wenn der Pony-Alarm rauskommt, am 17. Januar, werde ich auf Fritzi gesessen haben.
Nackt mit wehenden Haaren im Wind.
Das ist genauso wahrscheinlich wie der erste Teil der Manifestation.
Ja, ich habe meinen Teil manifestiert und du deinen. Und jetzt schauen wir mal, wer recht hat.
Ich glaube, die macht sich nämlich gut. Verrückterweise läuft das alles gerade wirklich richtig gut, außer dass sie übrigens die gleiche Scheiße hat wie Ceri. Ich fand das interessant. Den Ausdruck Rainrots kannte ich noch nicht. Also Regenexem hat die auch.
Regenreude sagt man auch. Und das ist ein richtig räudiges Wort. Ja.
Regenreude, sorry.
Nee, das ist richtig. Regenexem, Regenreude, Rainrot, das ist alles das Gleiche. Das passiert, wenn die Pferde viel draußen stehen dürfen und der Regen irgendwann die Hautbarriere stört, weil es so viel regnet oder schneit, dann kann das sein, dass die Haut aufgeweicht wird und dann entstehen so ganz kleine Risse in der Haut. Das kennen wir ja auch, wenn wir Hautprobleme haben. Und in dieser Situation setzen sich dann Bakterien ab, weil natürlich im Fell Bakterien sind, wenn die sich wälzen und so weiter und so fort. Und das entzündet sich dann und dann entsteht so eine Art Pilz. Und das muss man behandeln, weil sich das sonst ausbreiten kann. Das Ding ist, es kann auch sein, dass der Körper das schafft, wenn das Immunsystem in Balance ist, das selber wieder zu regeln. Das gibt's ganz oft. Aber das kann auch richtig, richtig fies und super gefährlich werden. Dann kann man das nur noch mit Antibiotikum behandeln. Das kann sein, dass das Pferd danach gefühlt nackt dasteht, weil sich das alles so blutig ablöst. Also da muss man wirklich aufpassen. Es gibt das in ganz mild, aber wenn man das nicht behandelt, kann das ganz schnell super gefährlich werden.
Mhm. Und auch eben in so Sondersituationen wie bei dir immer noch Integration, bei Fritzi ja auch.
Genau.
Da sind die Pferde einfach anfälliger. Genau wie mit der Mauke. Also Fritzi hat natürlich Mauke. Sie hat diese Rainrots.
Genau, das fängt mit der Mauke auch oft an und dann ist das ja schon ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem geschwächt ist und dann ist der Körper schon mit dieser Baustelle beschäftigt und dann passiert es super schnell mit dieser Regenreude, weil der Körper halt, wie gesagt, einfach schon angeschlagen ist.
Aber soll ich euch was sagen? Ich habe noch Creme dafür von Muni, der hatte das nämlich auch.
Du dachtest ja, du hast nichts mehr, aber du hast alles.
Ja, ich kenne mich mit allem aus, das ist so cool. Und das Lustigste ist, du hattest neulich in deiner Story die Dasselfliegen-Eier. Und witzigerweise habe ich die wohl nicht aufmerksam geguckt und habe das gleiche Thema bei mir gehabt. Also, ey, das hat hier Bums von Dings und Bums. Hier, die Christine, die hat das auch. Die weiß übrigens, wie man das wegmacht, weil ich meine so, Alter, wie bürstet man die Scheißdinger ab? Ich krieg's nicht hin. Die so, ja, Bums hat einen Bimsstein benutzt. Weißt du, wie oft ich die Nachricht hatte, Bums hat einen Bimsstein benutzt?
Ja, für alle, die das nicht kennen, ich kannte das nicht, obwohl Ceri ja einen Magendasselbefall hatte. Ich weiß gar nicht, warum mir das nie aufgefallen ist, beziehungsweise warum ich das nie gesehen habe. Das liegt aber anscheinend dran, dass das je nach Region unterschiedlich ausgeprägt ist. Diese Dasselfliegen legen klitzekleine Eier ins Fell, zum Beispiel an den Gelenken vorne oder an den Flanken. Überall da, wo die Pferde sich jucken können und das ablecken können. Und wenn die Pferde diese Eier ablecken, dann schlüpfen die Larven quasi auf die Zunge drauf und dann, zack, hast du eine Verwurmung im Pferd, wenn die das runterschlucken. Und das Ding ist aber, das ist total fies, weil du siehst die kaum. Und ich habe am Anfang gedacht, weil hier gibt's die sehr, 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 sehr oft, ich habe am Anfang gedacht, dass das wie so kleine Körner von irgendeinem Gras sind. Also, dass die Ceri sich irgendwo drin gewälzt hat und das bleibt halt im Fell. Und ich habe versucht, das rauszubürsten und das geht nicht. Und stattdessen nutzt man entweder ein sogenanntes Botknife hier, also Botflies heißen die hier, Dasselmesser, dann kann man die quasi wie so rausscheren, kann man auch mit einem Einwegrasierer machen. Oder man nimmt, wie gesagt, wie so eine Art Bimsstein, Schleifstein, Schleifpapier.
Bums.
Da kann man die aus dem Pferd eher rausschleifen, weil das mit einem ganz normalen Putzen nicht funktioniert. Und da muss man sehr hinten dran sein und wenn man diese Eier am Pferd hat, weil man sicher nicht immer alle erwischt, auch gegen Magendasseln auf jeden Fall entwurmen soll man ja eh machen nach dem ersten Frost.
Nikolaus.
Ja, genau.
Ja, und ich muss aber auch dazu sagen, nur weil du eben sagtest, du hast die noch nie gesehen oder du kanntest das gar nicht, ich sehe die auch super selten bei Pferden. Witzigerweise, ich habe das jetzt bei Björn und Boris gesehen, aber ansonsten, ich erkenne das noch aus meiner Kindheit, früher auch da wieder, als ich meinen Pony hatte, da hatten wir das ganz doll. Also erinnere ich das noch, dass wir da auch immer am Rumschrubbeln waren. Aber ich habe es ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt so ein, weiß nicht, so ein warmer, feuchter Herbst oder, weil eigentlich ist es ja so ein Spätsommerding, ne? Und dass es jetzt kommt, ist so krass.
Ja, Aber Ceri hat das, seit die hier ist, seit August. Und ich habe es wirklich nicht gecheckt, bis mal jemand an mir vorbeigelaufen ist und meinte, das musst du wegmachen. Ja, also wirklich, ich wusste das einfach nicht. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, ob es das bei uns nicht gab, weil wir wurden da wirklich in allem immer gut aufgeklärt, was die Pferde angeht, und mussten ganz viele Sachen halt lernen natürlich als Kinder. Und das ist sowas von an mir vorbeigegangen. Deswegen habe ich mich gefragt, ob das gerade da, wo wir halt waren, kein Thema war. Aber wir entwurmen ja auch gegen Magendasseln. Ich ja letztes Jahr falsch, was dazu geführt hat, dass Ceri diesen Befall hatte und danach auch ein Loch im Magen, kleines.
Scheiße. Aber kannst du das mal erklären? Du hast zu früh gemacht, oder was?
Genau, vorm ersten Frost. Also es muss einmal richtig der Boden anfrieren, damit die quasi sterben.
Ach so, weil sonst entwurmst du und danach fressen sie wieder auch. Und dann ist es egal. Ah.
Genau, richtig. Mhm. Also ich habe quasi zu früh entwurmt und danach nicht mehr. Und dann hat Ceri über den Winter ab einem gewissen Punkt immer weiter abgebaut, weil, und das ist richtig eklig, wenn ihr das nicht hören könnt, dann skippt mal eine Ecke weiter. Diese Larven saugen sich dann an einer gewissen Stelle, ist immer die gleiche, Magen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube im Magenübergang zum Darm quasi an so einer bestimmten Stelle fest und saugen da Blut und ernähren sich quasi vom Pferd, sind ja Parasiten. Und die haben sich da durch die Magenwand gefressen. Es war zwar nur ein kleines Loch, aber Ceri hatte dann quasi ein Loch im Magen und dadurch gab es immer wieder weitere Einblutungen und dadurch konnte sie ihr Futter nicht mehr verwerten. Und deswegen hat die so krass abgebaut, weil die Nährstoffe quasi aus der Magenwand ausgetreten sind.
So verrückt.
Total schlimm. Und die, also die war ja... Also die hat abgebaut und natürlich checkst du dann erstmal andere Sachen. Du checkst die Zähne, du checkst, ob sie irgendwo Schmerzen hat, du schaust alles Mögliche und dann irgendwann dachte ich mir, keine Ahnung, vielleicht hat die was am Magen, was ich mir aber nicht erklären konnte, weil das ist so ein ungestresstes Pferd. Und dann habe ich gemerkt, dass so ein kleiner Switch auch in ihrer Persönlichkeit kam, dass sie irgendwie eine kurze Zündschnur bekommen hat und aufgeregt war. Das war aber erst ganz zum Ende, wo die schon wirklich innerhalb dann von 0,0 sehr viel abgenommen hat. Und da dachte ich mir, nee, wir fahren jetzt in die Klinik und machen eine Gastroskopie. Heutzutage würde ich das immer früher machen. Und da hat man dann eben gesehen, dass sie dieses Loch im Magen hat. Und das Ding war, wir hatten zu dem Zeitpunkt, das war nämlich schon früher, erneut entwurmt. Und diese Magendasseln waren quasi schon gar nicht mehr da. Es gab keine Parasiten mehr in ihrem Magen. Wir waren dann schon wieder im richtigen Rhythmus. Aber der Körper war nicht in der Lage, das von alleine zu heilen. Also Magendasseln, das ist wirklich fies, weil die findest du auch nicht in der Kotprobe, weil die sind im Magen. Die kommen nicht raus quasi. Also die kannst du bei der Kotprobe nicht sehen. Deswegen immer im Herbst nach dem ersten Frost, wie du schon sagst, am besten so Nikolaus kann man sich als guten Richtwert nehmen, gegen Magendasseln entwurmen, weil das kann wirklich, wirklich böse enden. Das bei Ceri, das war wirklich allerhöchste Eisenbahn.
Oh Gott, ey, ich muss gleich nochmal mit dem Rasierer raus und da richtig rumschrubbeln bei den Jungs.
Mhm.
Bei den Jungs und dem geheimen Mitbewohner.
Vor allem ist das so fies. Ja, genau. Und bei Liebe ist am besten auch noch. Den rasierst du direkt komplett.
Schatzi, du hast ein paar Magendasseln. Gott. Ey, okay, ja, wow. Ich fand, das war eine richtig schöne Folge. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es zwischendurch ein bisschen traurig war, es tut mir leid.
Nein, wir können das doch alle mitfühlen. Ich finde, dafür sind wir doch hier da als Pony-Selbsthilfegruppe.
Oh, Pony-Selbsthilfegruppe. Solche T-Shirts müssen wir auch noch drucken lassen.
Machen wir.
Team Sexy, Team Pony-Selbsthilfe.
Ja, ist so. Am besten noch mit so einer Durchwahl zu uns, dass man direkt anrufen kann.
Und noch eine richtig geile Nachricht ganz am Ende, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt über Social Media, weil zum Beispiel ihr bekommt ja auch nicht mit, dass ich jetzt drei Ponys habe. Wir haben es hingekriegt, dass wir die Location in Köln, wo wir spielen im Mai, wir gehen ja nochmal auf Tour, dass wir die nochmal gemietet haben.
Das ist richtig, richtig cool, weil das bedeutet nochmal mehr Tickets für unsere Tour 2025. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt einmal bei Eventim vorbeigucken. Da gibt es die Tickets. Ein paar sind noch übrig. Wir würden uns super freuen, wenn ihr dabei seid im April oder im Mai, wenn wir uns sehen bei unserer zweiten Dings und Bums Tour.
Vielleicht müssen wir nochmal irgendwann eine Zusatzshow dranhängen. Pony-Alarm. Das wäre eigentlich auch geil.
Oder wir machen eine ganze Pony-Alarm-Tour in ein paar Städten. Das fände ich auch geil.
Geil, aber dann kommen Boris und Björn mit. Und Roger.
Oder wir beruhigen uns einfach mal ein bisschen und hoffen, dass überhaupt zu dieser Tour Leute kommen.
Echt, ey, da musst du auch nicht die ganze Zeit... Wir müssen dir eh bald ein Privatjet besorgen, damit das überhaupt noch alles zustande kommen kann, die ganzen Termine, die wir haben.
Auf gar keinen Fall. Wir fahren schön brav Zug.
Also Leute, wir hören uns Montag wieder in der regulären Folge.
Bis dann.
Tschüss.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.